Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Eine To-Go-Lösung muss bequem und nachhaltig sein. Ein Frühstück für unterwegs, auch dafür ausgelegt. Über die Gründungsgeschichte von Müsligo, die Rolle von Crowdfunding und wie es ist, Pakete aus dem Keller zu verschicken, wenn der Online-Shop boomt, erfahrt ihr heute im Gespräch mit Tobias von Müsligo.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Dachvibes. Heute mit Tobias, einem der beiden Gründer von Müsligo. Herzlich willkommen.
Servus Finn, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich habe eure Reise jetzt in den letzten Wochen ein bisschen verfolgen können und ihr habt ja jetzt auch diesen Monat erfolgreich Bastard Next eure Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Erzähl doch gerne mal ein bisschen was zur Kampagne.
Dankeschön. Ja, also wir haben Anfang des Jahres den Beschluss gefasst, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne machen wollen. Das Ziel davon war, die erste Produktion unserer Becher anzustoßen. Also wir haben jetzt 5.000 Müsli-Becher eingekauft. Und dafür haben wir 12.500 Euro gebraucht, die wir dann am 9.6. war der letzte Tag, tatsächlich am letzten Abend erfolgreich zusammengekratzt haben.
Ja, Glückwunsch. Und du machst das ganze Projekt ja mit deinem Mitgründer Fabian. Erzähl doch mal gerne, wie es zu dem Projekt kam, was so bisher eure Steps, eure Entwicklungsschritte waren und was ihr auch demnächst dann noch vorhabt mit der Firma.
Genau, also unser Weg ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Wir zwei kennen uns schon seit der Grundschule auf jeden Fall, also schon sehr lange, und hatten dann 2017 noch während Schulzeiten zu dritt mit einem anderen Kumpel die Idee dazu. Wir saßen eines Abends da, haben FIFA gespielt tatsächlich, Computerspiel, und haben überlegt, wir wollen einfach irgendwie was gründen, was machen, unternehmerisch tätig werden. Und dann hatten wir erst die Idee zu einer App, bis uns aufgefallen ist, dass keiner irgendwie programmieren kann oder irgendwie in der Form. Und dann sind wir tatsächlich, keiner weiß so richtig, wie, auf die Idee Müsli mit Haferpulver gekommen. Wahrscheinlich, weil wir alle drei Müsli-Liebhaber waren und viel unterwegs waren. Und vielleicht dazu nochmal ganz kurz. Also die Idee ist halt, dass man einfach Müsli in Haferpulver im Becher hat. Dazu gibt es einen Löffel. Man muss nur Wasser einfüllen. Das Haferpulver verwandelt sich dann zu Hafermilch, löst sich auf quasi. Und so hat man halt ein To-Go-Produkt, was man wirklich überall essen kann, ohne dass man Milch mitschleppen muss. Man muss es nicht kühlen. Das ist ja immer so ein K.O.-Kriterium. Und Wasser findet man überall. Und genau, dann haben wir das anfänglich auf Schulfesten und zu Sommerfesten immer so ein bisschen zum Spaß verkauft, halt in unserem jugendlichen Leichtsinn. Und dann sind wir weiter gewachsen, dann während der Corona-Zeit viel entwickelt. Und 2022 haben wir dann das erste Mal einen richtigen Online-Shop quasi gelauncht und unsere Produkte, die wir bis Anfang des Jahres tatsächlich noch selber hergestellt haben, im klassischen Startup-Keller mit der Hand, also Becher bestellt, Etiketten drauf, Müsli rein und fertig. Und jetzt eben mit der Crowdfunding-Kampagne war jetzt quasi der erste Schritt, dass wir die Produktion ausgelagert haben, weil wir einfach nicht mehr hinterherkommen. Ja, man kann sich vorstellen, wenn 100 Müslis bestellt werden, wie lange man dann im Keller sitzt. Und genau, jetzt haben wir die ersten 5.000 Becher und da wollen wir jetzt eben Schritt für Schritt weiter wachsen.
Ah ja, spannend. Und das Coole bei eurem Müsli ist ja auch, dass ihr dem Löffel, das hattest du ja erwähnt, dass der, soweit ich weiß, auch kompostierbar ist, richtig, der dabei liegt?
Genau, der ist auf Pflanzenbasis, aus Pflanzenstärke und anderen pflanzlichen Stoffen, und man kann sich vorstellen wie so einen harten Gummi. Genau, und der löst sich tatsächlich in 50 Tagen, wenn man den irgendwo hinwirft, von alleine auf, also komplett kompostierbar, ja.
Da gibt es ja auch in Deutschland einige Startups, die das machen. Ich weiß nicht, ob es eines von denen ist, Colero und Spoontainable.
Tatsächlich hatten wir bei unserem alten Produkt bis Anfang des Jahres mit Colero zusammengearbeitet, weil der Löffel ja dann tatsächlich auch essbar ist.
Ja.
Wie ein Keks quasi. Das war echt cool und weil man ein cooles Gimmick, aber da wir jetzt ein Bio-Produkt haben und unser Müsli bio-zertifiziert ist, die essbaren Löffel aber nicht bio sind, mussten wir die leider rausstreichen, weil wir die tatsächlich nirgendwo in Deutschland, so sogar in ganz Europa haben wir mit Leuten gesprochen, nirgendwo den in so einer kleinen Menge auf jeden Fall in Bio-Qualität bekommen haben. Deswegen mussten wir jetzt leider ausgetauscht werden.
Aber ein tolles Konzept auf jeden Fall, dass man dann halt das in der Verpackung direkt hat. Und wie du schon gesagt hast, man kann es überall praktisch mit Wasser auffüllen. Eure erste Sorte ist ja ein Schoko-Hanf-Müsli. Und Müsli ist ja ein großer Markt. Aber was ich bei euch auch gut finde, zu den Nährwerten, da kannst du ja auch mal was sagen. Ihr habt ja, glaube ich, relativ wenig Zucker für Müsli.
Ja,
Ballaststoffe.
Genau, also ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Ich bin nie zufrieden und wir wollen uns da auf jeden Fall noch weiter verbessern. Aber unser Ziel war auf jeden Fall auch da, was zum Beispiel Zucker angeht, unterm Durchschnitt auf jeden Fall zu sein, so wenig wie möglich. Klar, es muss immer noch schmecken, das ist am Ende das Wichtigste. Und wir haben sehr, 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 sehr viel probiert, vor allem während Corona. Jahre damit verbracht, verschiedene Müsli zu probieren in verschiedene Richtungen. Und es ist einfach wirklich schwierig, ohne viel Zucker was zu finden, was gut schmeckt. Aber klar, das muss das Ziel sein. Und was uns auch noch sehr wichtig ist, dass wir viel Kalorien haben, weil ja, wir sind ein Autoprodukt, es wird viel unterwegs gegessen. Und da ist man eben oft aktiv unterwegs und braucht halt Nahrung, man muss satt werden. Und deswegen, genau, wollten wir da auch ordentlich was reinpacken.
Ja, und es ist ja auch gut handlich und so eine Portion macht ja, glaube ich, auch relativ satt. Wie viele Gramm sind denn so ein Becher?
Es sind 110 Gramm und damit wollten wir auch mehr als andere To-Go-Müsli sein, damit man einfach wirklich diesen kompletten Benefit hat. Ein schnelles Müsli, was man nur mit Wasser anfüllen muss, unterwegs, wo man auch noch satt wird. Also soll klar für einen großen, ausgewachsenen, sportlichen Mann, vielleicht nicht immer, aber es soll eigentlich ein vollwertiges Frühstück sein, was auch die meisten Leute bestätigen, dass viel in den Becher drinnen ist.
Ja. Ja, man muss ja auch immer bei so einer Verpackungsgröße schauen, dass man natürlich auch alle Konsumenten anspricht und wie du schon sagst, ich glaube, für die Masse der Leute ist es, glaube ich, eine gute Größe, dass man da auch relativ satt wird. Eure Firma sitzt ja in Nürnberg, richtig?
Ja, genau.
Wie würdest du da sagen, seid ihr da groß geworden oder warum habt ihr Nürnberg auch bewusst als Standort gewählt?
Nee, tatsächlich noch nicht. Also wir kommen beide aus Nürnberg. Ich war zum Studieren in der Nähe von Heilbronn und bin jetzt wieder zurückgegangen. Und der Fabi, der macht tatsächlich noch Medizinstudium nebenbei. Nebenbei ist gut. Also der studiert in Freiburg und macht quasi alles, was online irgendwie möglich ist. Und ich mache dann hier vor Ort, was Verpackung, Versand und solche Geschichten angeht.
Ah, okay, spannend. Weil es ist ja gerade so bei den Startups, es gibt natürlich diese ganzen Top-Städte, aber in Bayern ist ja auch das Startup-Ökosystem, entwickelt sich da relativ gut in den letzten Monaten. Wie würdest du das so einschätzen? Nürnberg, bist du da zufrieden mit dem Startup-Ökosystem? Bist du auch viel im Austausch mit anderen Gründern, anderen Food-Gründern?
Ja, also tatsächlich, weil wir noch so arg am Anfang stehen und so klein sind, haben wir jetzt da noch nicht irgendwelche großen Einflüsse, die wichtig sind, was den Standort angeht. Wir machen das ja immer noch aus unserem eigenen Keller aus, also haben den ein bisschen umgebaut und verschicken quasi jetzt die Pakete aus dem Keller, da ist genug Platz. Das langt natürlich auch nicht ewig und sobald dann halt mal wirklich die Standortfrage sich gestellt werden muss, dann schaut man da drauf. Aber im Moment finde ich, vieles funktioniert einfach online super und Nürnberg ist tatsächlich auch, wenn man es so sieht, relativ zentral in Deutschland. Das heißt, man kommt überall einigermaßen gut hin, ist gut angebunden. Von daher bis jetzt passt es und natürlich muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, ob das dann, wenn es weiter wächst und größer wird, der richtige Standort ist.
Das heißt, eure Strategie ist jetzt auch gerade erstmal basierend auf der Kampagne erstmal online zu starten und dann wahrscheinlich langfristig immer mehr in den Offline-Handel auch die Produkte zu integrieren, richtig?
Genau, also tatsächlich haben wir letztes Jahr schon ganz gut mit verschiedenen kleineren Händlern gestartet. Ich habe vorhin schon erwähnt, unser Produkt ist ein Outdoor-Produkt, also wir sagen immer eigentlich überall, wo man Outdoor frühstücken muss, Outdoor Übernachtungen hat, da passt es super hin. Haben letztes Jahr viel mit so kleineren Campingplätzen gearbeitet, einfach weil da die Kommunikationswege kurz sind und da gibt es oft mal so einen kleinen Minishop oder so einen Supermarkt an der Rezeption. Da haben viele kleine Campingplätze schon unsere Müslis angeboten. Das wollen wir dieses Jahr weiter ausbauen. Klar, Online-Shop ist immer ein Thema, weil das einfach halt leichter ist für Leute, die einmal kurz probieren wollen, bis ein Markt in jeder Nähe ist in Deutschland. Also das dauert natürlich. Deswegen, das wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Aber unser Fokus, unser Ziel liegt schon darauf, das ganze Geschäft offline und mit Händlern auszubauen.
Ja, das klingt doch vernünftig. Dann vielleicht nochmal zur Startnext-Kampagne. Crowdfunding ist ja ein beliebtes Mittel bei Startups ganz am Anfang, weil das natürlich nicht nur Finanzierung bringt, sondern man ja auch schon Marketing für das Produkt macht und auch schon die ersten Kundengruppen erreicht. Was wären dann also deine größten Learnings von der Kampagne? Würdest du es jungen Gründern, Gründerinnen sagen, dass man das auf jeden Fall machen sollte? Und was muss man da auf jeden Fall beachten, dass es dann auch zu einer erfolgreichen Kampagne kommt?
Ja, also der aller wichtigste Punkt, es ist einfach unglaublich viel Arbeit. Und wenn man denkt, man hat genug gemacht, dann hat man noch nicht genug gemacht. Also auf jeden Fall ist es eine super Möglichkeit. Deswegen haben wir es auch gemacht. Ich habe auch davor mit vielen anderen erfolgreichen Kampagnen Startern, wie auch immer man die nennt, gesprochen. Und das Feedback war eigentlich immer, 3 Monate Vorbereitung ist nicht genug und hast du schon so viel vorbereitet? Nein, das ist noch nicht genug. Also man muss unglaublich viel vorbereiten, man unterschätzt es, also auch was im Vorhinein schon Presseanfragen und solche Sachen angeht, dass man einfach Aufmerksamkeit für seine Kampagne bekommt, dass das Ganze cool ist, dass in der Zeit, die man es macht, bei uns waren es jetzt 4 Wochen, da ging es noch einigermaßen, aber ich kenne auch andere Gründer, die 2-3 Monate ihre Crowdfunding-Kampagne laufen haben, dass man da einfach immer Traffic hat auf seinen Kanälen, dass neue Leute auf die Kampagne aufmerksam werden. Ja, es ist einfach eine riesengroße Werbekampagne, die man nicht unterschätzen darf. Und dazu kommen dann natürlich noch andere Sachen, die man während bei machen muss. Also das Tagesgeschäft, was es ja bei manchen dann so noch nicht gibt, aber viele andere Dinge im Hintergrund. Also es ist unglaublich viel Arbeit, man darf das nicht unterschätzen, aber ich empfehle es auf jeden Fall, weil es halt eine super einfache Möglichkeit ist, wie du sagst, Geld zu bekommen, aber auch vor allem neue Kunden, neue Leute auf sein Produkt aufmerksam zu machen. Und solange du halt diesen Gründer-Crowdfunding-Vibe hast, dann ist es immer noch so ein bisschen, alle unterstützen vielleicht noch mal ein bisschen mehr und sind noch mal ein bisschen, ah, was ist das? Ist was Neues, interessant. Also diesen ganzen Vibe darum, der ist schon sehr cool.
Ja, und ihr habt ja die Kampagne bei Startnext gestartet. Ich glaube, von den letzten Monaten, die meisten Startups, die ich kenne, die waren auch bei Startnext. Gibt es da bestimmte Gründe, warum ihr gesagt habt, wir machen das bei Startnext, oder habt ihr euch auch die anderen Plattformen angeschaut?
Ja, also wir haben, ich bin jetzt da nicht der Experte, weil das hat sich der Fabif angeschaut, also mein Kollege. Und ich weiß, wir haben uns vor allem für Startnext entschieden, weil das halt den Fokus auf deutschsprachige Community hat. Und unser Produkt gibt es ja erstmal nur in Deutschland, beziehungsweise aus Österreich haben wir jetzt auch ein paar bestellt, da haben sich die Versandkosten gefreut von uns. Aber genau, der Fokus liegt halt auf Deutschland und deswegen war das, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt.
Ah, okay, ja.
Weil genau sowas wie Kickstarter und sowas ist halt sehr international und da gibt es natürlich mehr Leute, aber auch halt mehr Projekte, wo man vielleicht dann eher untergeht. Und zum Beispiel bei uns war es so, dass wir die ersten anderthalb Wochen, glaube ich, auf der Startseite von Startnext ganz oben waren, also unter den Top 5 Projekten. Und das kriegt dann halt nochmal zusätzlich ein bisschen Aufmerksamkeit, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, das ist eine gute Sache. Und Startnext ist ja auch von den Gebühren und auch einfach von der Flexibilität her kam immer das Feedback von den Startups, dass das ganz gut ist, dass man auch da alles einstellen kann. Es sieht natürlich auch optisch, finde ich, haben die das sehr gut umgesetzt. Die hatten natürlich dann auch den Content, das Material da bereitgestellt, aber auch vom Aufbau her ist die Seite, glaube ich, auch ganz gut, auch mit den Belohnungen. Bei den Belohnungen sagen ja auch viele Startups, dass man da immer so, das ist ja schon ein Stück weit Strategie, was bietet man an? Wie habt ihr euch das überlegt, was ihr dort anbietet?
Total. Also das ist natürlich so ein richtiges Gefuchse. Wir sind beide so Leute, die sehr viele Sachen durchdenken. Deswegen haben wir uns da wirklich dann Gedanken gemacht, welche Kombinationen sind am besten und wie passt es, weil man muss natürlich alle Zielgruppen irgendwie erreichen. Also Leute, die vielleicht nur 5 oder 10 Euro spenden wollen, die sind auch wichtig. Genauso wie die Leute, die natürlich 100 oder vielleicht 300 Euro geben, weil die halt ein bisschen mehr haben. Und dass man sich da gegenseitig aber nicht kannibalisiert und trotzdem für jeden irgendwie was dabei ist, haben wir einfach versucht, quasi von ganz niedrigpreisig bis hochpreisig eine ganz gute Range aufzubauen, dass für jeden was dabei ist. Und was aus meiner Sicht das Wichtigste einfach ist, ich will ja nicht, dass die Leute einfach nur spenden aus Barmherzigkeit. Klar, das ist auch schön und das freut einen umso mehr. Aber die sollen gerne ja dafür was kriegen. Das ist ja auch die Idee, dass man quasi Pre-Sales durch Müsli zum Beispiel einsammelt. Und deswegen braucht man einfach auch coole Dankeschöns. Und da hatten wir auch richtig Glück, weil wir ja halt alle unsere Müslis hatten. Dann hat auch der Fabi gemacht, ein eigenes T-Shirt entwickelt. Das kam auch super an. Das finde ich auch mega gut gelungen. Und dann eben mit Hansegrün, ein anderes Startup. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Der Till, auch ein lieber Mensch, mit dem habe ich schon ein paar Mal mich ausgetauscht. Und der hat uns auch ein paar Ingwer-Dosen bereitgestellt. Da hatten wir so eine coole Frühstückskombi dann. Und genau mit dem Open Beats Festival haben wir eine Kooperation dieses Jahr. Da haben wir auch ein paar Tickets bekommen und da hatte man eben quasi so in alle Richtungen irgendwie Dankeschön, sodass für jeden was dabei war im Endeffekt.
Ich glaube auch, dass es ein guter Mix war. Ja. Und jetzt hast du ja schon erwähnt, dass ihr natürlich jetzt vor allem Outdoor-Standorte targetiert für den Offline-Vertrieb, Campingplätze etc. Das ist ja, oder wie würdest du es beurteilen? Jetzt in den letzten Jahren gab es ja auch einen riesigen Boom sozusagen, auch bei Wohnmobilen und so. Jetzt, ich kenne da nicht genau die Zahlen, aber würdest du sagen, das hält immer noch an oder wie glaubst du, entwickelt sich das langfristig?
Auf jeden Fall. Also ganz genaue Zahlen ist jetzt auch schwierig zu nennen, weil es kommt immer darauf an, auf was man schaut. Aber der Automarkt ist auf jeden Fall weiter am Wachsen, würde ich sagen. Und zusätzlich, was den To-Go-Bereich angeht, würde ich sagen, geht es auch wieder nach oben. Da gab es ja mal zwischenzeitlich so ein bisschen eine kleine Krise. Oder ein Rückgang, aber das in Kombination ist, finde ich, auf jeden Fall am Wachsen. Auch immer, was wir auch auf jeden Fall merken, dass bei manchen Leuten der Trend weggeht, irgendwie so von 3 festen Mahlzeiten zu vielleicht mehreren kleineren Snacks oder sowas. Und da passt es halt auch super rein. Und die Kombination aus allen dreien ist irgendwie ganz gut, ja.
Ja, wir hatten ja auch vor einigen Wochen die Stefanie Ostendorf vom Foodhaber zu Gast hier. Und da ging es ja auch um den Healthy Snacking Summit, der am 13.06. Jahr in Hamburg war. Und das ist auch genau, wie du es eben beschrieben hast, das war auch so die Erkenntnis, dass auch wahrscheinlich durch Corona hat sich ja auch nochmal die die Arbeitszeiten, das Arbeitsmodell komplett geändert. Es ist alles viel, viel flexibler geworden. Die junge Generation fordert das, so nehme ich es mal, glaube ich, auch ein Stück weit ein. Dass es einfach jetzt viel individueller wird. Es gibt ja noch Diskussionen schon Ewigkeiten über die verschiedenen Schlaftypen, dass manche Leute vielleicht dann auch eher abends produktiv sind.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist dann auch, wenn man dann auch mal eine Auszeit hat, dass man sich halt auch gesund ernährt. Und bei eurem Produkt sind ja auch Ballaststoffe drin, dass man dann auch wirklich lange satt bleibt, lange was davon hat. Jetzt Schoko-Hanf-Müsli. Wie habt ihr damals die Sortenfindung gemacht und welche weiteren Sorten sind vielleicht noch geplant in der nächsten Zeit?
Genau, also bis Anfang des Jahres, habe ich ja erzählt, haben wir das noch mit der Hand gemacht und da hatten wir zwei Sorten, Schoko und Erdbeere. Einfach, ja, durch Rumprobieren waren das so die klassischsten, die wir rausgefunden haben, was die meisten Leute gut fanden. Wenig spektakulär irgendwie und jetzt wollten wir eigentlich wieder zwei Sorten machen, aber hat aus Kostengründen erstmal nicht funktioniert, deswegen starten wir mit der einen Sorte, Schoko-Hanf. Und da haben wir uns überlegt, dass die eine Sorte halt cool sein soll, die soll halt ein bisschen was Besonderes sein, weil wir wollten jetzt nicht irgendwie nur Schoko oder nur Erdbeere. Und die Partner, mit denen wir das entwickelt haben und unsere Hersteller, die machen viel mit Hanfprodukten. Und dann kam es eigentlich mehr oder weniger durch einen Zufall darauf, dass wir das mit Hanf ein bisschen rumprobiert haben. Das fanden wir eigentlich ganz cool. Einerseits hat es natürlich diesen Marketing-Gag, ist ein trendiges Thema zurzeit und hat aber auch super Nährwerte, einfach schmeckt gut. Und deswegen haben wir uns gesagt, Schoko-Hanf klingt cool, schmeckt gut, hat gute Inhaltsstoffe und deswegen starten wir mal so. Und planen aber jetzt schon natürlich die nächste Sorte, dass es dann vielleicht sogar schon nächstes Jahr wieder eine zweite Sorte gibt.
Ah, spannend. Und bezüglich der Verpackung, ihr habt ja so eine Rundverpackung. Das ist ja wahrscheinlich, habt ihr die ausgewählt, damit man natürlich das Wasser da direkt mit reinnehmen kann. Habt ihr da auch noch verschiedene Größen langfristig gewählt und wollt ihr dann vielleicht auch durch die verschiedenen Verpackungsgrößen auch nochmal andere Kundengruppen erreichen, dass man zum Beispiel auch eine Lösung hat für Offices? Oder ist das...
Total. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, das war auch, also jetzt packe ich immer mehr aus, bevor wir quasi das so gemacht haben, Anfang des Jahres mit der Hand hatten wir zwei Becher Schoko und Erdbeere und das Schoko gab es noch in so einem Standbodenbeutel, also es war so vier Portionen quasi zum Nachfüllen sozusagen. Das wollen wir auf jeden Fall wieder machen, auch eine Kostenfrage einfach, aber muss man berücksichtigen, dass es halt eine komplett andere Zielgruppe ist, weil unser USP, unser Fokus ist halt, dass du wirklich ein komplett fertiges Frühstück hast, was du direkt essen kannst, wo du nichts brauchst, keine Schüssel, keinen Löffel, keine Milch, nur das Wasser, was man überall findet. Und wenn man halt so einen Nachfüllbeutel hat, dann brauchst du halt immer eine Schale, einen Löffel. Das ist dann natürlich eher, wenn man länger unterwegs ist oder wenn man einfach, ja, zum Beispiel Outdoor gibt es viele Leute, auch im Wohnmobil, die natürlich ihre Schalen dabei haben und so. Die können das dann einfüllen oder, wie du sagst, im Office oder wo auch immer. Aber es ist dann einfach ein ganz anderer Use Case und deswegen ist es nochmal ein neues Thema quasi, was man, ja, was halt auch Zeit und Aufwand bedarf, das zu etablieren, sage ich mal. Deswegen, ja, wir sind nur zu zweit am Anfang. Wir haben genug Themen, wollten wir uns erstmal auf das eine konzentrieren, aber auf jeden Fall das andere dann wieder nachziehen, weil das super spannend auch ist, ja.
Ich denke auch, dass die Nachfrage definitiv da ist, weil man sieht ja zum Beispiel auch am Beispiel vom Startup oder mittlerweile Grown-Up Haferkater, dass die ja auch sehr erfolgreich expandieren und dass die Leute da auch das Porridge sehr gut annehmen. Es ist eigentlich eh voll verwunderlich, dass es sowas Kulturelles oder sowas Beliebtes in Deutschland eigentlich noch nicht wirklich gab. Und die haben ja jetzt auch das Porridge to go, was aber gekühlt werden muss im Handel. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Und ja, also ich selber, wenn ich mal unterwegs bin, gerade wenn man dann auch ein bisschen ländlicher unterwegs ist, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man das Müsli dann zum Beispiel auch in einem Automaten erwirbt. Gibt ja die Regiomaten, gibt es über 6.000 Stück von in Deutschland.
Ja.
Und ich glaube, dafür ist es echt gut, wenn man unterwegs ist. Vielleicht nochmal allgemein zum Thema Gründertum. Ihr seid ja jetzt auch schon seit einigen Jahren dabei. Was ist vielleicht sowas, was du dir in Deutschland noch, gibt es irgendwas, was du dir noch wünschst oder wo du sagst, neue Gründer, Gründerinnen sollten das wissen? Vielleicht ein paar Fehler, die man schnell vermeiden kann oder vielleicht so ein paar Hacks, wie man einfach bei gewissen Dingen noch schneller vorankommen kann.
Da muss ich kurz überlegen, es ist schwierig. Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist auf jeden Fall, ja, klingt wie so eine Floskel, aber wir haben einfach schon so oft gemerkt, dass es wahr ist. Man darf einfach nie aufgeben und sich von Fehlern nicht unterkriegen lassen. Wir haben wirklich, also man sagt immer, aus Fehlern lernt man. Und wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt die letzten Jahre. Also super viel falsch gemacht, was du aber einfach erst merkst, wenn du halt startest und was machst. Deswegen, ja, man muss einfach, glaube ich, loslegen und schauen. Und dann lernt man einfach so viel, indem man macht und vor allem, indem man halt Fehler macht. Also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich jetzt irgendwelche Fehler erzähle, die wir machen. Also, da ist wirklich viel passiert. Und dadurch lernt man aber einfach immer und wächst. Und das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das der größte Punkt, dass man halt sich dadurch nicht unterkriegen lassen darf. Das ist auch manchmal hart, weil natürlich kriegt man manchmal blöde Absagen oder auch mal irgendwelche Strafen gekriegt, weil wir was falsch gemacht haben und so. Aber wenn du es halt vorher nicht weißt, dann wie willst du es machen? Und deswegen, ja, dann nie aufgeben und immer weitermachen.
Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort auch. Also ja, es gibt ja zum Glück immer noch viele Gründer, Gründerinnen, die es probieren. Und ich glaube, wenn man einfach motiviert ist, dann ist ja auch ein Gründer einfach Fehler immer nur wieder ein Feedback vom Kunden mehr oder weniger. Genau. Und bei den Food-Startups sieht man das ja auch ganz häufig. Man kann das eigentlich von Anfang an noch gar nicht richtig machen. Man testet erstmal, dann passt man vielleicht nochmal bei der Verpackung was an, bei der Mengeneinheit, bei den Sorten. Das ist einfach in den ersten Jahren immer so ein riesiger Lernprozess. Aber am Ende des Tages sorgt es ja auch dafür, dass man dann den Kunden immer ein besseres Produkt bieten kann.
Ja, total.
Und das braucht halt einfach Zeit, glaube ich. Und ja, man braucht einfach das Feedback von den Kunden. Vielleicht da nochmal, wie schafft ihr oder wie probiert ihr, dass ihr das Kundenfeedback zu bekommt? Intensiviert ihr das irgendwie auf der Verpackung, gebt uns Feedback oder habt ihr da Befragungen durchgeführt?
Ja, also tatsächlich natürlich viel Freunde, Bekannte, Verwandte irgendwie, die alles testen. Und sonst rufen wir immer darüber auf, über E-Mails, Newsletter und so und Instagram, wo wir viel machen, einfach, dass die Leute Feedback geben. Und da erreicht uns auch wirklich viel, muss ich sagen. Also da haben wir eine coole Community, wo wir eigentlich immer zu hören bekommen, was passt und was noch nicht passt.
Herr Top, und dann vielleicht noch, was sind denn so deine eure Ziele für die nächsten Jahre? Wo seht ihr euch mit der Firma in einem Jahr, in drei Jahren?
Also wir wollen erstmal nächstes Jahr weiter wachsen. Jetzt haben wir die erste Produktion gemacht, die wir quasi nicht selber machen. Da hat auch noch einiges natürlich nicht funktioniert. Da muss die nächste Runde auf jeden Fall noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Und ja, wir haben jetzt mit 5.000 Müslis angefangen. Das soll natürlich nächstes Jahr noch mal deutlich mehr werden, allein wegen den Produktionskosten, weil sich das dann gar nicht rentiert, so wenig herzustellen. Und ja, einfach viele Händler erreichen, da weiter wachsen. Ja, gibt natürlich jetzt ein paar konkrete Zahlenziele, die ich jetzt nicht unbedingt verraten will. Aber ja, einfach, dass wir da eine gute Anzahl an Offline-Händlern haben nächstes Jahr, wo wir dann unsere Produkte etabliert haben.
Das klingt doch gut. Ja, dann vielen Dank, Tobias, an dieser Stelle für das Interview. Gerne. Und auf jeden Fall nochmal Glückwunsch zum Mut und dass ihr da so fokussiert dran arbeitet. Ich habe das Produkt auch schon selber probieren dürfen. Es schmeckt richtig gut. Also an alle Hörerinnen und Hörer, schaut gerne mal im Online-Shop vorbei. Wir werden auch alles verlinken, auch eure Kontaktdaten bei LinkedIn. Und vielleicht sieht man sich ja dann in den nächsten Monaten mal auf der Messe.
Genau. Hoffentlich, ja.
Würde mich freuen.
Perfekt. Ich freue mich. Danke fürs Gespräch und hat mir Spaß gemacht.
Gerne, vielen Dank.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.